RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Sonntag, den 31. Dezember 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet zuerst Kaleidoskop, dann folgt das Programm Horrorbriefecke. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Sri Unun, Nunung Nursiah und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Willkommen nun zum Juli. Am 1. Juli 2017 fand der 4 Indonesia Diaspora Kongress in Jakarta statt. Daran nahmen Tausenden von Gesandten aus Dutzenden Ländern teil. Dazu wurde der ehemalige US-amerikanische Präsident Barack Obama eingeladen. Barack Obama sagte in seiner Rede bei diesem Kongress: Er respektierte die Arbeit von Präsident Joko Widodo, der die Entwicklung der Nation wirklich in den Vordergrund stellt. Eines davon ist der Bau der einheimischen Infrastrukturen.
Yesterday, I also had an opportunity to meet with your president. When we worked together, I always found Joko Widodo to be a man.
Gestern hatte ich eine Chance gemeinsam mit Präsident Joko Widodo. Wir waren früher gemeinsam. Ich finde, dass Jokowi der Mann, der eine Integrität hat, entschieden ist und weiß, was er erledigen soll und was für die Muslime richtig ist. Und ich bin davon überzeugt, was wir früher zusammen gearbeitet haben, was von Jokowi erledigt wird, um Indonesien in den Vordergrund zu stellen. Dazu gehören die Infrastrukturen, die Wirtschaftsentwicklung, die Investition und die Chancen für das ganze Indonesische Volk. Ich habe auch Herrn Jokowi gesprochen, dass ich Indonesien in meiner ersten Reise in Asien als ehemaliger Präsident besuchen will. Denn ich habe ein Vertrauen auf diesen Staat, vor allem auf die Zukunft der Jugend Südostasiens. Am 4. Juli sagte der Vizepräsident Yusuf Kalla in Jakarta, dass das Bemühen von Indonesien zur Popularisierung der Insel Komodo erfolgreich ausgeführt worden ist, indem Indonesien für den Wunder des Tourismus dieser Insel werben konnte. Das Touristenziel der Insel Komodo in Ostnusa Tenggara kann zur 100 besten Touristenziele der Welt durch die Version des Magazins National Geographic 2017 gehören. In dieser Liste zählt die Insel Komodo zur 10 größten Touristenziele für Frühling.
Kita bangga bahwa di Indonesia ini.
Wir sind darauf stolz, dass das Touristenziel der Insel Komodo in Ostnusa Tenggara zur 100 besten Touristenziele der Welt 7 gehören kann. In dieser Liebe zählt die Insel Komodo zur 10 größten Touristenziele für Frühling. Dies zeigt, dass das Bemühen Indonesiens zur Popularisierung Komodos erfolgreich ist. Dies bedeutet, es ist für die Ausländer interessant. Am 10. Juli sagte Präsident Joko Widodo, Indonesien fordert die parallele Partnerschaft zwischen G20 und Afrika. Der Präsident sagte in seiner Rede bei der G20 Gipfelkonferenz in der Zusammenarbeitssession mit Afrika, Migration, und Gesundheit in Hamburg, Deutschland, das Indonesien. Schon seit Anfang gemeinsam mit Afrika um die Unabhängigkeit und Gleichberechtigung zwischen den Ländern der Welt durch die Asien-Afrika-Konferenz 1955 war. Präsident Joko Widodo betonte, dass Indonesien die politische Näherung, die seit 1955 gebaut wurde, zur wirtschaftlichen Näherung realisieren werde, indem man die Investitionen steigert, die Handelshindernisse reduziert und die technische Zusammenarbeit stärkt. Am gleichen Tag forderte Präsident Joko Widodo die Aufmerksamkeit von der norwegischen Regierung angesichts der Resolution des norwegischen Parlaments über Ulpam am 2. Juni 2017 auf. Der Präsident lehnt diese Resolution ab, denn dies mit dem Arbeitsgeist zur Reduzierung der Emissionen durch Entwaldung und Waldschädigung plus zwischen Indonesien und Norwegen nicht übereinstimmt und das Bemühen von Indonesien anlässlich der Bewältigung des Klimawandels, des Umweltschutzes und der nachhaltigen Entwicklung ignoriert. Präsident Joko Widodo glaubt, dass die norwegische Regierung die offene und faire Handelsbeziehung unterstütze. Dies wurde von Joko Widodo über die Außenministerin Retno Marsudi nach dem bilateralen Treffen zwischen Joko Widodo und dem norwegischen Premierminister Erna Solberg während der G20-Gipfelkonferenz in Hamburg geäußert.
Kita tahu bahwa kita ingin memajukan perdagangan, ingin
memajukan. Wir wissen, dass wir den Handel und die Investition entwickeln wollen. Dieser Handel soll bei Ländern begünstigen. Es gibt eine Frage, die einmal auch geäußert wurde. Es ist die Frage des Ölpalms im Zusammenhang mit Biodiesel. Noch am 8. Juli traf Präsident Joko Widodo auch den vietnamesischen Premierminister Nguyen Xuan Phuc. Dabei gab Präsident Joko Widodo seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Verhandlungen der exklusiven Wirtschaftszone bei den Ländern bald gelöst werden könnte. Am 9. Juli sagte die Außenministerin Retno Marsudi bei der Pressekonferenz in Hamburg, dass Präsident Joko Widodo bei der Gipfelkonferenz G20 die Maßnahmen Indonesiens in der Terrorismusbekämpfung, nämlich die gleichwertige Annäherung zwischen Hardpower und Softpower, geäußert habe. Viele Staatsoberhäupter der Gruppe G20 haben die Maßnahmen von Indonesien positiv reagiert. Die G20-Gipfelkonferenz wurde mit dem Aktionplan zur Terrorismusbekämpfung geschlossen.
This is for the first time bahwa G20 mengeluarkan plan of action on countering terrorism dan di dalam plan of action itu secara khusus disebut mengenai masalah dukungan dari G20.
This is the erste Zeit, dass G20 den Aktionplan zur Terrorismusbekämpfung macht. In diesem Aktionsplan nennt man besonders die Unterstützung von G20 für den Beginn des Prozesses der Mitgliedschaft Indonesiens in FATF. Danach wird man eine hochrangige Delegation nach Indonesien entsenden, bis Indonesien als das FATF-Mitglied angenommen werden wird. Sie hören die Stimme Indonesiens im Programm Kaleidoskop 2017. Willkommen zum August. Am 1. August sagte der Sprecher des Außenministeriums Armanata Nasir in Jakarta, dass der Terrorismus sich in einigen Gebieten in ASEAN wie in den Philippinen und Indonesien ereigneten, sodass dies eine gemeinsame Verpflichtung brauche. Er fuhr fort, obwohl ASEAN den Mechanismus zur Terrorismusbekämpfung habe, brauche dies immer noch die Verpflichtung von allen Mitgliedsländern, um entschiedene Maßnahmen zu ergreifen. Die terroristische Bedrohung wurde der Hauptfokus Indonesiens, der von der Außenministerin Retno Marsudi beim 4. ASEAN-Ministertreffen vom 4. bis zum 8. August in Manila, den Philippinen, geäußert wurde. Am 5. August wurde das ASEAN-Außenministerin-Treffen vom philippinischen Außenminister Alan Peter Cayetano in Manila, den Philippinen, eröffnet. Dabei sagte er, dass die ASEAN-Mitgliedsländer in ihren 50 Jahren die Wohlfahrt, den Frieden und die Sicherheit im Gebiet genießen.
We now enjoy peace, security and stability in the
Wir genießen zurzeit den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität im Gebiet. Wichtiger sind die Werte ASEANs, die wir in vielen Jahren entwickelt haben. Die gleichen Werte, die uns in ASEAN gefordert haben, sich gemeinsam mit den Nachbarländern harmonisch und friedlich weiterentwickeln. Obwohl es manchmal einige Fragen oder komplizierte und empfindliche Sachen zwischen uns gibt, haben wir die Weise gefunden, um friedlich zu leben und den Frieden und die Stabilität in unserem Gebiet zu schaffen. Wir kommen nun zum 9. August. Präsident Joko Widodo sagte, die heutigen vorhandenen Herausforderungen seien Radikalismus, Terrorismus, Globalisierung, Drogenhandel, Menschenschmuggel, Waffenschmuggel und Cyberkriminalität. Der Präsident ermahnete in Surakarta Zentraljava in seiner Rede beim Internationalen Symposium des Verbandes der Asiatischen Verfassungsgerichte, dass das Verfassungsgericht tätig für das Verständnis eines Landes werden kann.
Di tengah terpaan gelombang tantangan terbaru itu, peran dan posisi Mahkamah Konstitusi.
Durch die neuesten Herausforderungen sind die Rolle und Position des Verfassungsgerichtes in jedem demokratischen Land wichtiger geworden. Denn das Verfassungsgericht wird der Anker und Glühlampen, die das Verständnis eines Landes beleuchten. Es ist der Anker in der Beherrschung des Verständnisses der Gründer der Nation in Formulierung der Verfassung, um den Geist und den Wunsch der Gründer der Nation zu genießen. Am internationalen Symposium, das am 9. und 10. August stattfand, nahmen die Delegierten aus 14 Ländern teil. Sie sind unter anderem Afghanistan, Südkorea, Malaysia, Thailand, die Türkei und Indonesien. Die Delegierten diskutierten dabei unter anderem die Wahl des Leiters des Symposiums für den Zeitraum 2017 bis 2019. Dabei wurde Malaysia gewählt, um Indonesien zu ersetzen. Am 21. August eröffnete der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla das Gipfeltreffen der globalen Indonesian Diaspora in Jakarta. Der Programmsleiter des Gipfeltreffens, Edward Wanandi, sagte, dass dieses Treffen ein Forum zum Gedankenaustausch zwischen der Diaspora und den nationalen Interessen inhabern für den nationalen Aufbau sei. Das Treffen fokussierte sich auf drei wichtige Punkte, und zwar die Bildung und Gesundheit für Papua und Westpapua, den Beitrag der Diaspora zum Energieeinsparen mit moderner Technologie und den Schutz der globalen indonesischen Diaspora. Am 23. August sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi, dass der Besuch des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Vietnams Nguyen Phu Trong in Indonesien nur eine richtige Staatsangelegenheit sei. Die Ministerin sagte im Präsidentschaftspalast in Jakarta erklärte, dass die Beziehungen beider Länder besser seien. Man kann sehen, dass die strategische Partnerschaft zwischen Indonesien und Vietnam einschließlich im Handelssektor durchgeführt worden sei. In der ungewissen Weltwirtschaftssituation hat der indonesisch-vietnamesische Handel ein Wachstum gezeigt. Am gleichen Tag trafen sich 25 Leiter des Finanzkontrollbehörde aus 11 Ländern auf Bali, um die Rolle dieser Behörde zur Implementierung des andauernden Aufbauziels zu erörtern. Das Treffen fand vom 23. bis 25. August in Kuta statt und diskutierte über die letzte Situation und das gewünschte Ziel in der Periode von 2017 bis 2019 von jeweiliger Arbeitsgruppe der Red Controller Organisation. Der Leiter der Indonesian Finanzkontrollbehörde BPK, Murmahadi Surya Janegara, sagte in Kuta dazu, der Programmplan dieser Arbeitsgruppe entspreche dem Entwurf, der vor der Indonesian Regierung für mittelfristige Zeit verkündet wird. Am 23. August stimmten Indonesien und China darin überein, die Anpassung der Vision des Weltmaritime Nase und der maritimen Linie Initiative der 21. Jahrhunderts zu stärken. Diese Vereinbarung wurde bei einem Treffen zwischen dem Indonesian Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit, Wiranto, und dem chinesischen Staatsberater Yang Cixi in Beijing vom 21. und 22. August erreicht. Die Indonesische Botschaft in Beijing sagte, dass das sechste Treffen die gemeinsamen Richtlinien für die bilaterale Kooperation im Politik-, Rechts- und Sicherheitsbereich in Zukunft ergabe. Am 24. August fand der Konflikt des Südchinesischen Meeres weiter statt. Obwohl einige Länder einschließlich Indonesien versucht hat, um die Lösung dieser Frage zu unterstützen, waren aber Vietnam und China entschlossen, dieses Gebiet zu beanspruchen. Der indonesische Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit, Wiranto, sagte vor Journalisten nach dem 3. Internationalen Maritimen Sicherheitskongress in Nusa Dua auf Bali am Donnerstag, den 24. August, dass Indonesien eigene Verpflichtung und ein eigenes Verhalten angesichts des Konfliktes der Südchinesischen Meeres habe. Indonesien unterstützt die Schaffung der friedlichen Lösung zwischen den streitenden Ländern. Wiranto fuhr fort, dass China mit den streitenden Ländern einverstanden sei, um Verhaltenskodex über die friedliche Lösung zu erneuern. Für die chinesische Region hat Indonesien schon einen Stand. Ich bin von China angekommen und habe über das Südchinesische Meer gesprochen. Indonesien steht in der Position, um zu fordern, wie die Frage des Südchinesischen Meeres von streitenden Ländern friedlich gelöst wird. Es soll kein Expose, ja, eine Aktivität zum Zeigen der Stärke, die den größeren Konflikt verursachen kann, geben. Am 29. August unterzeichneten die indonesische und singapurische Generalstaatsanwaltschaft einen Kooperationsvertrag im Rechtsbereich, den Informationsaustausch und das Training umfasst. Der indonesische Generalstaatsanwalt M. Prasetyo sagte nach der Unterzeichnung dieses Vertrags in Jimbaran auf Bali, dass beide Länder einen gründlichen Unterschied bei der Anwendung des Rechtssystems besitzen. Indonesien wendet ein Rechtssystem des niederländischen Hinterlassenschaft an und Singapur befolgt das Rechtssystem der britischen Hinterlassenschaft. Demzufolge könne mit diesem Kooperationsvertrag die juristische Einschränkung vernachlässigt werden. Am 3. September empfing die indonesische Außenministerin Retno Marsudi dem Außenminister von Costa Rica Manuel Antonio González Sanz im indonesischen Außenministerium in Jakarta. Beide Außenministerin erörterte beim bilateralen Treffen die Eröffnung der Botschaft von Costa Rica in Jakarta. Die Botschaft wurde offiziell am Dienstag, den 5. September 2017, eingeweiht, um die Kooperation beider Länder zu intensivieren. Retno Marsudi Cifolke zeige die Eröffnung der Botscha von Costa Rica in Indonesien, das Ansehen Jakartas als diplomatische Hauptstadt vom ASEAN.
Tentunya pembukaan kedutaan besar Costa Rica di Jakarta ini.
Sicher wird die Eröffnung der Botschaft von Costa Rica in Jakarta die Intensivierung der Kooperation zwischen Indonesien und Costa Rica in verschiedenen Bereichen erleichtern und das Ansehen Jakartas als diplomatische Hauptstadt vom ASEAN betonen. Die Parlamentsmitglieder aus einigen Ländern auf der Welt nahmen an dem Weltparlamentsforum für den anhaltenden Aufbau teil. Das Forum fand auf Bali vom 6. bis 7. September statt, um aktuelle Fragen wie ein Bemühen des Parlaments auf der Welt zur Unterstützung der Realisierung des anhaltenden Aufbauziels und zur Förderung des Friedens in Rakhine, Myanmar, zu erörtern. Der Vorsitzende des indonesischen Parlaments, Setia Novanto, sagte in seiner Rede bei der Eröffnung des Forums, dass das Parlament eine Verantwortung habe, den Weltfrieden zu schaffen, wie die Beendigung der humanitären Krise in Rakhine, Myanmar, zu.
Kami sangat prihatin atas konflik dan kekerasan yang terjadi di Rakhine, dan untuk itu.
Wir bedauern den Konflikt und die Gewalt, die sich in Rakhine, Myanmar, ereignen, und dafür fordern wir die myanmarische Regierung auf, die Stabilität bald wieder herzustellen und den inklusiven Sicherheitsschutz für alle Bürger in Rakhine, einschließlich die Rohingya-Muslime, zu geben. Am 20. September trafen sich die indonesischen Handelsminister Enggar Tiasto Lukita und der australische Minister für Handel, Tourismus und Investition Stephen Chiobo im indonesischen Handelsministerium in Jakarta. Dabei erörterten beide Minister die Fortsetzung der indonesisch-australischen Verhandlungen, das heißt das umfassende Wirtschaftspartnerschaftsabkommen. Der Minister Enggar Tiasto Lukita hoffe, dass die Verhandlungen am Ende 2017 fertiggestellt werden und bald implementiert werden könnte.
Kita mau menyepakati SEPA-nya tahun ini.
Wir wollen vereinbaren, CEPA sei in diesem Jahr fertig und das Treffen ist sehr positiv, sodass die CEPA-Vereinbarung von beiden Staatschefs am spätesten Ende Dezember unterzeichnet werden könne.
Am 1. Oktober leitete der indonesische Präsident Joko Widodo die Zeremonie des Nationalen Tages der Kräfte der Staatsideologie Pancasila im Denkmal von Pancasila Sakti Lubang Buaya in Jakarta. Der Präsident sagte dazu, Pancasila als Philosophie und Ideologie der indonesischen Nation müsse fest gehalten werden, damit die Einheit der Nation von anderen Ideologien nicht gestört wird. Joko Widodo rief alle Volkskomponente auf und beauftragte die indonesischen Streitkräfte TNI, die indonesische Polizei Polri und die Regierungsinstanzen, eine Synergie zum Zuvorkommen der globalen Konkurrenz durchzuführen. Am 5. Oktober schätzte der Präsident Joko Widodo die indonesischen Streitkräfte TNI und erwartete, dass TNI sich mit anderen Institutionen bei der Absicherung der indonesischen Einheit einigen könnten. Dies sagte Präsident Joko Widodo in seiner Rede bei der Zeremonie angesichts des 72. TNI-Jahrestages in Kai von Indah Kiat, Cilegon, West Java.
Dan dengan penuh rasa optimisme, saya mengatakan bahwa TNI...
Mit dem Optimismus sage ich, dass TNI die autoritativeren Streitkräfte von anderen Ländern werden und eine große Stärke auf der regionalen Ebene in Asien werden können. Und ich bin davon überzeugt, das TNI am 1. bei der Sicherung der Einheit des indonesischen Staates sein werde. Noch im Oktober, am 5. Oktober, stimmten der Asiatische Olympiaderat und der Ausschuss der Asian Games 2018 darin überein, einige Inhalte in dem Vertrag über Gastgeber der Asian Games 2018 zu ändern. Das Wichtigste in der Abänderung des Vertrags war die Benutzung des Fonds der Sponsoren. Der Vizepräsident Yusuf Kalla ist davon überzeugt, dass die neue Übereinstimmung die Finanzierung von den Sponsoren unterstützen werde.
Prinsip-prinsip pokok perubahan itu ialah untuk melancarkan.
Im Prinzip dient die Änderung des Vertrags dazu, Asian Games erfolgreich zu veranstalten, die Qualität von Asian Games zu verbessern, die Veranstaltung von Asian Games wirksames zu machen und die Verantwortung von jeder Seite bei der Veranstaltung der Asian Games klarer zu machen. Am 24. Oktober ratifizierte das indonesische Parlament das Gesetz Nummer 2 vom 2017 über die Gemeinschaftsorganisation. In seiner Begrüßungsrede vor den Abgeordneten in Jakarta widersprach Innenminister Cahyo Kumolo im Namen vom Präsidenten Joko Widodo der Meinung, der zufolge das Gesetz die Freiheit zum Eintreten in eine Mitgliedschaft einer Organisation oder zur Errichtung einer Organisation einschränken wird. Minister Cahyo Kumolo sagte auch, die Regierung werde alle Empfehlungen und Vorschläge noch aufnehmen und empfangen. Sie sind noch mit der Stimme Indonesiens im Programm Kaleidoskop 2017. Wir kommen jetzt zu den Ereignissen, die im November 2017 passierten. Am 5. November in Amman, Jordanien, gab der Leiter der Nationalen Agentur für die Terrorismusbekämpfung BNPT, Generalkommissar Suhardi Alyus, dem König von Jordanien, Abdullah des Zweiten, die Erklärung über Indonesiens Annäherung zur Bekämpfung des Terrorismus. Suhardi zufolge dränge König Abdullah des Zweiten die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Jordanien im Kontraterrorismusbereich. Am 9. November im Presidentschaftspalast in Bogor West Java empfingen Präsident Joko Widodo und Präsidentin Gatin Iriana den Staatsbesuch vom südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in und First Lady Südkoreas Kim Jong-suk. Präsident Joko Widodo begrüßte die Steigerung des indonesisch-südkoreanischen Partnerschaftsstatus. Die indonesische und südkoreanische Partnerschaft ändert sich jetzt zu einer strategischen Sonderpartnerschaft, die auf die Beschleunigung des Industriesektors in Indonesien sich fokussiert.
Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tadi antara lain, yang pertama.
Bei dem Treffen besprochen wir die Steigerung der Partnerschaft beider Länder. Die Partnerschaft wird jetzt die strategische Sonderpartnerschaft mit der Verschärfung auf die Beschleunigung der Industrialisierung in Indonesien. Wir begrüßen die Steigerung der südkoreanischen Investitionen in Indonesien. In dem ersten Semester des Jahres 2017 waren die südkoreanischen Investitionen fast verdoppelt. Drittens, wir haben auch die Zusammenarbeit im Kreativindustriebereich, die während meines Besuchs in Südkorea im Jahr 2016 besprochen wurde, verwirklicht. Dazu wurde eine südkoreanische Agentur für kreative Inhalte im Oktober 2016 in Jakarta eröffnet. Am 12. November machte Präsident Joko Widodo einen Staatsbesuch in Manila, den Philippinen, und führte dort ein bilaterales Treffen mit dem japanischen Ministerpräsident Shinzo Abe durch. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi erklärte, dass die beiden Staatsoberhäupter bei dem Treffen das Logo für die Feier des 60. Jahrestages der diplomatischen indonesisch-japanischen Beziehung eingeführt haben. Außerdem erörterten sie auch die Zusammenarbeitsprojekte wie den Infrastrukturbau. Am 14. November gaben die Staatsoberhäupter der ASEAN-Länder und die Partnerländer der ASEAN wie Japan, China und Südkorea bei der Gipfelkonferenz im Rahmen des 20. ASEAN-Plus-3-Jahrestages in Manila den Philippinen zwei wichtige Dokumente, und zwar die Manila-Deklaration und die gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit im Nahrungssicherheitsbereich heraus. Am gleichen Tag sagte Außenministerin Retno Marsudi, dass die Staatsoberhäupter der ASEAN-Länder und China bei der Gipfelkonferenz ASEAN-China in Manila den Philippinen die Verhandlungen über Verhaltenskodex beginnen, den Südchina Sea-Konflikt zu lösen.
Untuk ASEAN-China, jadi kemarin leaders sudah sepakat meng-announce bahwa negosiasi untuk COC dimulai. Nah, sekarang berarti tinggal proses memulainya kapan dan sebagainya. Untuk ASEAN RRT, yang menjadi koordinator adalah Singapura. Oke? Berarti Singapura akan berbicara dengan RRT untuk menentukan tanggal negosiasi. Jadi kemarin
di Leiter Stimten Gastendarin Überein, di Verhandlungen für den ASEAN-China Verhaltenskodex zu beginnen. Singapore ist der Koordinator für die Verhandlungen zwischen ASEAN und China und wird mit China sprechen, zu bestimmen, wann die Verhandlungen beginnen werden. Wir werden die Finalisierung der Verhandlungen drängen. Am 19. November begann der Bau des Indonesian Krankenhauses in Myeongdae im Rakhine-State Myanmar nach der Grundsteinlegung. Der Sprecher des Indonesian Außenministeriums, Arman Atanasir, sagte, die indonesische Regierung, das indonesische Rote Kreuz, einige Nichtregierungsorganisationen und die Privatsektoren arbeiten zusammen, das Krankenhaus Indonesiens Myeongdae zu bauen. Am 25. November verurteilte Präsident Joko Widodo die Erschießung und den Bombenanschlag in der Moschee Al-Raudah in der Stadt El Arish in der nördlichen Halbinsel der Provinz Sinai. Wegen der Terroraktion sind einige Leute ums Leben gekommen und einige andere waren verletzt.
Saya mengutuk keras serangan teroris yang ada di Mesir, di Sinai Utara, dan duka dan simpati yang mendalam dari seluruh rakyat Indonesia.
Ich verurteile die Terroraktion in Ägypten, Nordsinai. Ich kondoliere auch der ägyptischen Regierung, der ägyptischen Gemeinschaft und den Opfern. Es ist unsere Pflicht, den Terrorismus und den Radikalismus zu bekämpfen. Am 29. November teilte die indonesische Koordinationsministerin für Menschenbildung und Kultur, Puan Maharani, mit, die indonesische Regierung und die Provinzregierung Bali seien bereit, den Auswirkungen des Vulkanausbruchs Agung am 25. November zuvorzukommen. Ministerin Puan erklärte, dass die Regierung noch versuche, den ausländischen Touristen die besten Bedingungen zu geben. Dazu geben wir im Flughafen Igusti Ngurah Rai jeden 5 Stunden den Touristen die Informationen und den Ausländern, deren Visumfrist abgelaufen sind, Ausreisepass oder Exitpass für eine Woche. Wir haben die Gesundheitsposten in den Flüchtlingslagern vorbereitet. Die Schüler, deren Schulen wegen des Vulkanausbruchs nicht benutzt werden können, können in den Schulgebäuden in der Nähe der Flüchtlingslager lernen. Die Sozialministerin wird für die Nahrung der Flüchtlinge sorgen. Am 29. November im Merdeka Palace in Jakarta Trafsih Presiden Joko Widodo mitem Kinesian Minister Presiden Liu Yandong. Di Indonesia Außen Ministerin Retno LP Marsudi teilte der Pressemit, dass Presiden Joko Widodo die Stärkung der Zusammenarbeit beider Länder erwarte. Außerdem bitte Präsident China darum, den Zugang für die indonesischen Produkte in China zu erweitern und Chinas Investitionen in Indonesien zu steigern. Sie sind noch bei der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, im Programm Kaleidoskop 2017. Wir kommen nun zum Dezember. Am 7. Dezember beleuchtete der Vizepräsident Yusuf Kalla in seiner Rede bei der Eröffnung des 10. Demokratieforums in Südtangerang, Banten, die Existenz der Seiten, die anderen Ländern die Demokratie zwingen, die Senkung der Qualität des Lebens der Bevölkerung in jenen Ländern hervorrufe. Laut Yusuf Kalla sei dies gegen das Ziel der Demokratie, die der Bevölkerung die Wohlfahrt bringe.
Karena bagi kami, demokrasi bukanlah tujuan. Demokrasi adalah.
Dan di demokrati is for uns kein Ziel. Demokrati is Mittel zur Erreichung des Ziels. Viele große Länder bringen Aussehens die Demokratie als Religion, als Ziel. Kämpfen gegen andere Länder für die Demokratie, sodass die Demokratie das Ziel wird. Dadurch wird das Leben der Nation schlechter geworden im Vergleich zum vorigen Leben. Wir sehen den Iran, Syrien, dass sie zur Demokratie gezwungen wurden, wurden sie von den USA angegriffen. Danach verschlimmerte sich das Leben in diesen Ländern im Vergleich zum vorigen Ziel. Am 8. Dezember hat der Vizeaußenminister A.M. Fahir das 10. Bali Demokratie Forum geschlossen. Daran nahmen die Gesandten aus 96 Ländern und 7 internationalen Organisationen. Dabei betonte A.M. Fahir die wichtigen Punkte, die beim Ministertreffen und der öffentlichen Debatte erörtert wurden. Diese Punkte umfassen unter anderem die Bedingungen der Demokratie und Herausforderungen der Demokratie, sowie ASEAN als eine regionale Organisation in der Stärkung der Demokratie.
ASEAN is regional organization is strengthening the norm of and commitment.
ASEAN als regionale Organisation stärkt die Norm und deren Verpflichtung für die Demokratie durch einige Arbeitsprogramme, die der Maß der Demokratie werden. In den letzten 50 Jahren hat ASEAN einen Dialog entwickelt und die Sicherheit im Gebiet gepflegt, die Lösung der Fragen einschließlich der Partnerländer und verschiedener Mechanismen im ASEAN-Gebiet begünstigen. Am 10. Dezember flog Außenministerin Retno Marsudi nach Amman, Jordanien und Brüssel, um ein Treffen mit den Außenministern aus Jordanien, Palästina und Europäischer Union durchzuführen. Das Treffen diente dazu, die Anerkennung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump für Jerusalem als israelische Hauptstadt abzulehnen und die Unterstützung für die Ablehnung zu stärken. Am 14. Dezember ist Präsident Joko Widodo im Flughafen Halim Perdana Kusuma, Jakarta, angekommen, nachdem er der Sondergipfelkonferenz an der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation OIC teilgenommen hatte. Präsident teilte der Presse die Vorschläge der indonesischen Regierung in Bezug auf Amerikas Anerkennung für Jerusalem als israelische Hauptstadt mit.
Yang pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral.
Erstens müssen die OIC-Länder die unilaterale Anerkennung entschlossen ablehnen. Die Zwei-Staaten-Lösung ist die einzige Lösung und Ost-Jerusalem ist die Hauptstadt von Palästina. Zweitens rufen wir alle Länder auf, ihre Botschafter in Tel Aviv nach Jerusalem nicht umzuziehen. Drittens sollten die OIC-Länder den Motor werden, die Unterstützung von anderen Ländern, die Unabhängigkeit von Palästina noch nie anerkennen, zu sammeln. Viertens sollten die OIC-Länder über ihre Beziehung mit Israel wieder nachdenken. Fünftens sollten die OIC-Länder die humanitären Hilfen für Palästina und die Wirtschaftszusammenarbeit mit Palästina steigern. Sechstens muss OIC in der Lage sein, bei den internationalen und multilateralen Foren den Motor zu werden, die Unterstützung für Palästina zu sammeln. Die Sondergipfelkonferenz der OIC bringe drei Übereinstimmungen, und zwar OIC-Resolution über Al-Aqsa, das Endkommuniqué der OIC-Länder und Istanbul-Deklaration hervor, fügte Präsident hinzu. Am 17. Dezember rief der Islamische Gelehrtenrat Indonesiens MUI die indonesische Gemeinde auf, die Palästinenser zu verteidigen. Es ist die Folge von der Anerkennung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump auf Jerusalem als israelische Hauptstadt. Der Leiter des Islamischen Gelehrtenrats Indonesiens MUI, Ma'ruf Amin, brachte in seiner Rede bei der Aktion zur Unterstützung des palästinensischen Volkes im Nationalen Denkmal Monas in Jakarta seine Unterstützung für die Unabhängigkeit und die Souveränität Palästinas und für Ost-Jerusalem als Palästinas Hauptstadt zum Ausdruck. Die indonesische Nachrichtenagentur Antara berichtete, dass Dutzende Tausend Leute im Nationalen Denkmal Monas bei der Aktion zur Unterstützung Palästinas sich sammelten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Kaleidoskop des Jahres 2017. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Hörerbrief Ecke. Wir wollen heute, den 31. Dezember 2017, am Ende des Jahres 2017, unsere Zuhörer grüßen. Hallo Herr Seiser und Frau Anna Seiser in Ottenau, Deutschland. Wie geht es Ihnen? Danke Herr Seiser für Ihren Weihnachts- und Jahreswechselgruß. Frau Anna Seiser schickte am 26. Dezember 2017 uns den Empfangsbericht von unserer Sendung am 17. Dezember 2017 zu. Frau Anna Seiser schrieb, am 17. Dezember 2017 hörte ich eure deutschsprachige Sendung von 18 bis 19 UTC nur im Internet. Da auf 9525 kHz leider immer noch kein Empfang möglich war. Dankeschön, Frau Anna Seiser, für Ihre E-Mail. Liebe Hörerinnen und Hörer, möchten Sie den Gruß von Herrn Seiser hören? Hier ist die Stimme von Herrn Seiser.
Liebes Team der deutschen Redaktion von der Stimme Indonesiens, gerne möchte ich euch sowie allen Hörerinnen und Hörern der deutschsprachigen Sendungen auf 9525 kHz gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2018 wünschen. Gerne bedanke ich mich für die Unterstützung der Stimme Indonesiens im zu Ende gehenden Jahr 2017 für unseren RTI-Hörerclub in Ottenau. Es war für mich eine große Freude, dass nach mir im Jahr 2014 mit Dieter Leupold im Jahr 2015 mit Heinz Haring im Jahr 2016 und nun mit Dietmar Wolf im Jahr 2017 nochmal ein weiteres Mitglied unseres doch recht aktiven RTI-Hörerclubs Ottenau bei eurem Quiz gewinnen konnte und Indonesien besuchen durfte. An dieser Stelle auch herzliche Weihnachtsgrüße an alle bisherigen Wunder-Indonesien-Quizgewinner Klaus Köhler, Christian Milling, Dieter Leupold, Heinz Haring und Dietmar Wolf. So habe ich weiterhin große Hoffnung, dass auch 2018 einem weiteren Hörerclub-Mitglied ermöglicht werden könnte, die Stimme Indonesiens zu besuchen und die Freundschaft zwischen unseren Hörerclub-Mitgliedern und der Stimme Indonesiens weiter gefestigt werden könnte. Für die große Hilfe bei Empfangsproblemen durch zuverlässige Bereitstellung der Sendungen der Stimme Indonesiens und weiterer Programme möchte ich mich ganz besonders bei unserem Ehrenmitglied Michael Bethke in Bad Homburg herzlich bedanken. Diese Unterstützung ist für unsere Hörerclub-Mitglieder und ganz besonders auch für mich persönlich sehr wertvoll. Lieber Michael, vielen herzlichen Dank. Auf ein Wiederhören auf der Kurzwelle 9525 kHz freut sich euer Freund und Stammhörer Bernd Seiser aus Ottenau.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Weihnachts- und Jahreswechselgruß von Herrn Seiser. Wie immer am Sonntag spielen wir für Sie die Indonesian Poplieder. Hier ist das erste Lied. Viel Spaß beim Zuhören.
Grüßen wir Herrn Volker Wilschri aus Dillingen-Saar, Deutschland. Hallo, Herr Wilschri, wie geht es Ihnen? Was machen Sie und Ihre Familie, um den Jahreswechsel zu feiern? Ich glaube, interessant. Am 25. Dezember schickte Herr Wilshree uns eine E-Mail und die Empfangsberichte von unseren Sendungen am 26. November und 3., 5., 9., 10. Dezember 2017 zu. Danke, Herr Wilshree, für die Empfangsberichte. In seiner E-Mail schrieb Herr Wilshree wie folgt: Das Jahr neigt sich nun rasant seinem Ende zu. Ich möchte mich für die interessanten Programme von euch bedanken und wünsche euch und euren Familien alles erdenklich Gute für das neue Jahr, Glück und Gesundheit. Danke, Herr Wilshree, für Ihre E-Mail. Liebe Zuhörer, nun spielen wir für Sie die Weihnachts- und Jahreswechselbotschaft von unserem Zuhörer, Herr Michael Lindner aus Gera.
Liebe Freunde der deutschen Redaktion, so langsam nähern wir uns dem heiligen Weihnachtsfest und Silvester. Schon wieder ist ein Jahr wie im Fluge vergangen, ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen. Es ist aber auch die Zeit, in der man ganz besonders an Familie, Freunde und Bekannte denkt. Das soll für uns Anlass sein, uns bei Ihnen für die hervorragenden deutschsprachigen Programme zu bedanken, die für uns wie das Salz zur Suppe zum täglichen Leben gehören. Es ist für uns ein Stück wertvolle Lebensqualität, so oft wie möglich Ihre Sendungen zu verfolgen, um Informationen und Unterhaltung aus Ihrem Land genießen zu können. So können wir ab und zu dem stressigen Alltag entfliehen. Wir nutzen so jede Minute unserer Freizeit und hoffen, dass uns Ihre deutschsprachigen Programme noch sehr lange erhalten bleiben. Natürlich verlief das Jahr 2017 nicht nur positiv, sondern es glich einer Sinuskurve mit vielen Höhen und Tiefen. Zu den schönsten Ereignissen zählten unsere zahlreichen Urlaubstage, die wir dieses Jahr an der kroatischen Küste, an der polnischen Ostsee sowie in Tschechien und im bayerischen Oberfranken verbrachten. Aber auch die Stunden, die wir mit unseren Kindern und besonders unserem Enkel Philipp verbringen konnten, haben uns überaus glücklich gemacht. Ganz im Gegensatz zu diesen Glücksmomenten sehen wir die momentane politische Lage. Der Weltfrieden hängt wieder einmal an einem seidenen Faden. Überall gibt es Armut, Hungersnöte, Vertreibung, Terror und kriegerische Auseinandersetzungen, die den Frieden gefährden. Dann die Wahl des neuen US-Präsidenten Trump, der mit seiner verantwortungslosen und abenteuerlichen Politik keineswegs zum Weltfrieden beiträgt. Nicht zuletzt das ernüchternde Ergebnis der Bundestagswahlen, die den Einzug der rechtspopulistischen AfD in den Bundestag zur Folge hatte. Ja, das sind nur einige Beispiele an Ereignissen, die uns tief bewegten und sehr nachdenklich stimmten. Irgendwie scheint die Welt aus den Fugen zu geraten. Danke für die gute Zusammenarbeit und Ihre Freundschaft. Wir wünschen frohe, gesegnete Weihnachten sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018. Aus dem Thüringer Gera von ganzem Herzen Ihre Hörerfreunde Ute und Michael Lindner.
Danke, Herr Lindner, für die Weihnachts- und Jahreswechselbotschaft. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir beenden unser heutiges Hörerbriefecke-Programm mit einem schönen indonesischen Poplied. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen ein schönes Silvester.
Kesempatan kedua.
bagaikan pakai berlalu.
Das war unser Programm Hörer Brief Ecke. Wir treffen uns wieder nächste Woche in dem gleichen Programm in einem neuen Jahr. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.